So. Gut, jetzt geht's los.
Los geht's.
Geteilt vereint, der Podcast, der sich mit der deutschen Einheit und wie weit sie eigentlich gediehen ist, beschäftigen soll. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich Anne Raabe. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir kennen uns schon ein bisschen und deswegen versuche ich ein bisschen, dich so vorzustellen, dass die anderen auch wissen, wer du bist. Du bist fast genau 20 Jahre jünger als ich und in Wismar geboren und hast dich sehr viel mit Ost und West beschäftigt, aber auch mit ganz vielen anderen Fragen, die mit Erinnerung und mit dem zu tun haben, was unsere Gesellschaft ausmacht. Außerdem bist du total engagiert als Bürgerin dieses Landes, wenn ich das so sagen darf. Das heißt ja immer die Zivilgesellschaft, als ob das andere unzivil wäre. Aber ich weiß, dass du den CSD in Bautzen zum Beispiel total unterstützt hast. Und es hat richtig geholfen, weil das wurde auf einmal ein bundesweites Ereignis. Und ich glaube, es hat sehr viel mit dir zu tun und du bist so eine total stabile Demokratin und wenn es irgendwo nicht mehr demokratisch zugeht, dann kann man fest damit rechnen, dass du dich zu Wort meldest. Du hast gerade dein zweites Buch veröffentlicht. Das erste war ein Roman und da ging es um Moral und jetzt geht es in dem neuen Buch vor allen Dingen um Moral.
Nein.
Beim ersten ich meinte schon, okay. Da ging es schon okay. Auch. Also ich meinte das so, wie ich es gesagt habe.
Okay.
Das war kein Versprecher, weil ich finde, dass das erste Buch, was ja, ja sehr viel DDR-Geschichte erzählt und was da passiert ist, das ist schon auch ein Buch, in dem es sehr um die Frage geht, wie moralisch ist eigentlich dieses Land, wie lebt man zusammen und so. Und das zweite heißt jetzt, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich darüber noch nicht reden. Ich habe nur komische und gute Kritiken gelesen. Also dazwischen war nicht so viel, aber herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, das Danke. Machst du einerseits und andererseits schreibst du Essays und machst viele andere Dinge. Habe ich was vergessen zu sagen, was ganz wichtig ist?
Nö, eigentlich bin ich ganz zufrieden.
Du bist ganz zufrieden.
Mit der Vorstellung.
Gut, sehr gut. Die Hörerinnen und Hörer, was würdest du sagen, was müssen die über mich wissen?
Ich finde vor allen Dingen, dass über dich sollte man wissen, dass du in der Lage bist, wirklich mit Menschen zu diskutieren, die auch nicht deiner Meinung sind und auch vielleicht nicht immer die Form waren oder erstmal so daherkommen, dass man nicht so Lust hat, zu sprechen, ne? Dass eben jemand so querschießt, dass du da aber ganz gut dranbleibst und das ganz gut aushältst auch. Und das finde ich, das ist eine Eigenschaft, die ich an dir sehr schätze.
Vielen Dank. Das werde ich gleich rot, aber das sieht man ja zum Glück nicht. Podcast heißt ja, man hat ein bisschen mehr Zeit, über Dinge zu sprechen. Ich freue mich sehr auf so die nächste etwa halbe Stunde. Und weil wir über Einheit reden wollen, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen erfährt, wo kommen die Leute eigentlich her. Und deswegen meine Frage an dich, was hat dich eigentlich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Wie kann man das sagen? Es ist jetzt sehr global gefragt, aber du bist ja in der DDR geboren, also 86, so kurz vor Ende. Und trotzdem hast du sehr viel Auswirkungen der DDR-Geschichte auch am eigenen Leib, an der eigenen Seele erlebt. Und heute bist du jemand, die fest zum, ja, wenn man die Intellektuellen in Deutschland aufzählen will, dann ist Anne Raabe auf jeden Fall immer dabei. Wie ist es denn zu diesem Weg gekommen? Das ist schon ein ganz schöner
Das ist ein ganz schöner Schritt, Weg. Spagat, also was Spagat. Mich zu dem, glaube ich, gemacht hat, was ich bin, also ich glaube schon, dass diese Wendeerfahrung oder diese Osterfahrung eine ganz prägende ist. Aber auch eben natürlich in der Alterskohorte, in der ich so bin. Also schon auch dieses, dass es eine Vergangenheit gibt, die sehr präsent ist und gleichzeitig eben vorbei. Ich glaube auch, dass das immer, weil häufig wird man, auch wenn man so in meinem Alter ist, gefragt, ja, was habt ihr denn noch mit dem Osten zu tun? Und dann würde ich schon sagen, naja, was mich zum Beispiel von, ich glaube, ich gelte so als Millennial immer noch, ne? 86, ich glaube 85 oder so gehen die los, irgendwie so. Die Älteren oder ein älterer Millennial bin ich. Aber also deswegen habe ich auch ganz viele natürlich Gemeinsamkeiten mit so westdeutschen Millennials zum Beispiel in der Popkultur oder auch wie man das vielleicht sowas wie der 11. September sehr prägend war, also was oder der Irakkrieg und die Demonstrationen, also da gibt es schon auch viele Gemeinsamkeiten, aber was mich natürlich dann unterscheidet von vielleicht Leuten, die in Köln oder Bonn aufgewachsen sind, ist, dass diese Wende, die friedliche Revolution, dass das von immer klar war, dass das ganze Leben sich da verändert hat. Mhm. Dass man irgendwie zu einer Zeit geboren ist, wo, also mein Leben hätte höchstwahrscheinlich so wie meine Familie drauf war und so ausgesehen, dass ich eben dann schön bei den Pionieren und vielleicht wäre ich auch sowas wie Klassenratsvorsitzende und so alles so
mit
geworden.
Mit Sicherheit wärst, ne? Du sowas, Gruppenratsvorsitzende.
Genau, Gruppenratsvorsitzende geworden, ja. Und vielleicht auch irgendwie hätte ich auch sogar mich da eingefunden bei FDJ-Sekretären irgendwas, kann ich mir schon vorstellen, dass das so hätte höchstwahrscheinlich meine Biografie ein bisschen ausgesehen. Oder wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und das war ja dann total vorbei. So. Und ich glaube, das ist schon eine prägende Erfahrung. Selbst wenn man sich damit gar nicht so viel auseinandersetzt, wie ich das mache, ist das, glaube ich, was woran man so gar nicht vorbeikommt, wenn man in Ostdeutschland aufwächst und zu diesen Alterskohorten gehört und wahrscheinlich auch viele später noch. Das ist ja sogar was mich jetzt überrascht, dass das doch jetzt auch wieder so präsent ist, auch in den Jugendkulturen Ost- und Westdeutschland.
Du hast zwei Kinder, fühlen die sich als Ostdeutsche irgendwie?
Nee, die lehnen das auch ab. Die lehnen zum Beispiel auch vollkommen ab, zu verstehen, wenn ich sage, wir treffen uns um 3:45.
Das lehnen die auch schon ab.
Das lehnen die auch schon ab und machen sich lustig und machen gleichzeitig aber natürlich auch, ärgern mich immer, indem sie so aktuelle TikTok-Trends aufgreifen. Zum Beispiel ist so das Ostdeutschland der 90er Jahre gerade total in, auch unter westdeutschen Jugendlichen. Und die machen dann immer, um mich zu ärgern, holen die so diese Sprüche raus, die jetzt wieder modern sind, sowas wie Ex- oder Wessi-Mama. So, also sowas kommt dann wieder und dann wissen sie, dann reg ich mich auf und sage jetzt Schluss damit. Und das finden die natürlich sehr lustig. Teenager. Genau, meine Tochter ist jetzt gerade, ist gerade erwachsen geworden. Ist gerade 18 Jahre alt geworden und dann habe ich noch einen 15-jährigen Sohn, ja. Genau, aber wie es zu dieser publizistischen sozusagen oder das, was du ja gerade fragtest, so ja, Public Intellectual, so, ist mir ein bisschen fremd, aber wahrscheinlich bin ich das. Ich glaube, also ganz, ich war immer schon ein politischer Mensch, also ich habe mich auch immer in der Schulzeit schon politisch engagiert und zum Schreiben bin ich ja so gekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich halt gar nichts anderes immer mache, obwohl ich dann nicht erfolgreich bin. Also mittlerweile bin ich da erfolgreich, aber am Anfang, als ich mich dazu entschlossen habe, war ich eigentlich sehr unglücklich in meinem Studium und habe auch nicht für die Klausuren gelernt und so und habe aber immer irgendwie geschrieben, auch ohne dass ich wusste, wie kommt man denn damit an die Öffentlichkeit und dachte, na gut, dann mache ich das jetzt mal. Und dass ich das dann irgendwann so gefügt hat, dass ich auch eben so politisch publizieren konnte, ist tatsächlich ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet. Und dann hat mir das jetzt ganz gut, gefällt mir das gut. Oder habe ich gemerkt, ich habe ja verschiedene Sachen gemacht, Theater, Fernsehen und dann eben so essayistisch, dass das eigentlich das ist, was mir am meisten liegt. Und ganz lange dachte ich immer, weil ich eben auch so politisch war, ach naja, ich bin halt nicht so, irgendwie bin ich nicht so hip wie diese anderen coolen Autoren so in meinem Alter, die so, weiß ich nicht, über alles mögliche Popkultur und so schreiben. Und habe mich immer so ein bisschen als Außenseiter gefühlt und dachte immer, vielleicht bin ich einfach auch nur ein bisschen zu verbohrt, dass ich immer so politisch bin. Und mittlerweile ist es ja wieder anders. So.
Zum Glück. Gibt es eigentlich so einen Moment in deinem Leben, wo du verstanden hast, dass andere dich als Ostdeutsche identifizieren?
Nee, ich kenne sowas immer so aus der Erzählung. Für mich war das immer klar, dass ich Ostdeutsche bin. Und
für dich,
aber auch,
und die anderen auch?
Aber auch da in dem Umfeld, das war, ja, ich weiß es nicht. Also, obwohl ich erinnere mich mal, dass ich tatsächlich, als ich im Studium, ich habe ja meine Tochter schon im Studium bekommen.
Das ist ja typisch Ostdeutsch.
Zum Beispiel sehr typisch Ostdeutsch. Ja. Und tatsächlich gab es dann auch den westdeutschen Professor, der irgendwie sagte, nee, das geht dann, also dann kannst du jetzt hier nicht weiter studieren. Dessen erster Kommentar sowieso war, weißt du denn, wer der Vater ist? Das war so ein 68er. Der auch sehr stolz auf seine feministischen Grundhaltungen und alles.
Toll, ja, sehr toll. Ja.
Und der dachte, nee, da kannst du jetzt, also künstlerisches Studium und Kind, das geht alles nicht. Und da sagte ein anderer Professor, doch, die kann das, die ist ein Ossi. Und dann merkte ich so bei denen, dass die anderen Kommilitonen, die alle aus Westdeutschland waren,
wo hast du
also
studiert?
Ein bisschen an der Universität der Künste in Berlin.
Trotzdem waren alle aus Westdeutschland.
Ja, die waren alle aus Westdeutschland. Und dann haben die, als ich dann auch mal, es kommt dann irgendwie in den Kindergarten und so, waren die total befremdet. Und dann merkte ich, weil die waren alle gar nicht im Kindergarten. Und das war mir zum Beispiel vorher nicht so bewusst, dass so, es war immer klar, dass ich der einzige Ossi bin auch und so, aber dass die eine ganz andere Jugend hatten oder so ohne das jetzt bewerten zu wollen, ne? Aber dass das so ganz anders ist bei Leuten, die genauso alt sind wie ich. Sie alle nicht im Kindergarten waren, so.
Was schon sehr komisch. Also mein Sohn hat in Köln studiert und dann haben sie irgendwie so gefragt, wer kommt von der rechten Seite des Rheins und wer kommt von der linken Seite des Rheins, und dann stand er bei denen von der, weiß jetzt nicht, welche Seite die richtige ist, und dann haben sie gefragt, und wer ist denn 50 Kilometer entfernt und wer wohnt jemand außerhalb von NRW, und am Schluss blieb er als einziger übrig. Und das war schon mal, ging so, ne? Und dann haben sie ihn gefragt, und wo kommst du denn her? Und dann hat er gesagt, aus Thüringen. Und dann war, wirklich? Das war so richtig, und er ist noch ein bisschen jünger als du.
Ja.
Und ist irgendwie total, war total erstaunt darüber, dass er auf einmal Ossi war. Und das, dafür musste er irgendwie 23 Jahre alt werden, um das zu verstehen, dass das ein Thema ist und dass er eingehuckt wird, als ob er vom anderen Stern kommt.
Nee, so eine Erlebnisse hatte ich nicht. Aber ich war vielleicht, mich haben sowieso ja Leute oft angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern. Weil ich sah ja auch, als ich meine Tochter bekam, war ich nicht nur, ich war 21, aber ich sah aus wie 17. Und ich bekam schon immer hier überall, ich lebe ja in West-Berlin, so mitleidige Blicke sowieso oder eben so ein bisschen vorwurfsvoll. Oder dass Leute zum Beispiel, weiß ja auch noch, dass der Frauenarzt damals zuerst fragte, ob ich denn eine Abtreibung bräuchte. Und so, aber so ohne,
ohne Anlauf,
und das war, quasi. Also insofern fühlte ich mich eh immer so ein bisschen wie ein Alien. Ich mochte das aber auch, weil ich mich da nicht so konkurrieren musste mit anderen. Mhm. Also da, wo ich wohne, sind halt diese Mütter alle, manche sind super, manche nicht so, aber die sind halt alle 20 Jahre älter gewesen und hatten natürlich irgendwie große, der Mann arbeitete und viel Geld und so. Manche Väter waren beim ersten, weiß ich noch, beim ersten Kita-Abend 40 Jahre älter als ich. Und
in der zweiten Runde, wie man so sagt.
Genau, mindestens der zweiten Runde, ja. Da gab es so gar keine Konkurrenz und deswegen fand ich das eigentlich immer ganz gut.
Cool. So. Ja. Wir müssen ein bisschen über die deutsche Einheit sprechen.
Ja.
Das ist ja der Sinn dieses Podcasts, einmal so ein bisschen zu beleuchten. Sind wir jetzt eigentlich ein Land und wo sind wir geteilt? Aber wo sind wir eigentlich auch längst vereint und reden nicht so gerne darüber oder merken es nicht? Und natürlich gibt es ganz viele Landkarten, die man sich anschauen kann, wo man immer noch die Grenze sieht.
Ja.
Also wenn es um Einkommen geht, wenn es um Erbschaften geht. Ich habe gelernt, sogar wenn es um Tennisplätze geht, die Tennisplatzdichte ist in Westdeutschland sehr, sehr viel größer als in Ostdeutschland.
Ist auch einleuchtend, ja.
Ist relativ einleuchtend. Ich habe als Kind Tennis gespielt. Ich dachte, das ist irgendwie gar nicht.
Aber das ist, glaube ich, ungewöhnlich.
Also in Gotha, war das jetzt nicht so ungewöhnlich, aber egal, ist jedenfalls scheinbar auch ein Indiz dafür. Genau, und gibt es so ein Phänomen, wo du sagst, da nervt es dich besonders, dass man diese Grenze noch so sehen kann an den Karten?
Naja, ich weiß gar nicht, ob es mich so nervt. Ich finde es eher nervig, dass was daraus oft dann in den Diskussionen gemacht wird. Mhm. Also, weil es ist eigentlich, weil ganz häufig denke ich, zum Beispiel, was ja ganz oft genannt wird, ist sowas wie die Vermögensverhältnisse. Mhm. So, und dann wird das immer so erklärt mit Ost-West und hier sieht man es. Und das ist natürlich, wo ich sagen würde, nee, der eigentliche Kern ist natürlich, müsste man das gesamtgesellschaftlich betrachten, wie entsteht Vermögen, wie wird das weitergegeben. Und dann gibt es halt historische Gründe, warum das in Ostdeutschland so geballt auftritt. Aber das ist nicht so sehr sozusagen ein ostdeutsches Phänomen, sondern da wird nur die Ungleichheit so sehr viel sichtbarer. Aber eigentlich müsste, um das zum Beispiel zu lösen, müsste man an das Problem ran, wie zum Beispiel Steuergerechtigkeit und solche Geschichten. Und das würde das dann auch irgendwann ändern. Aber es ist sozusagen die Leute sind nicht ärmer, weil sie Ostdeutsche sind, sondern weil es in unserer Gesellschaft so wie Vermögen sich aufbaut, halt dann nicht möglich ist, ne? Also, aber an sich ist es, ich sage immer, von Patrice Potrus fand ich immer ganz gut, wie er sagte, ist mir doch egal, ob mein Vermieter ein Ostdeutscher oder ein Westdeutscher ist, ne? Also das Problem ist, die Mieterrechte müssen gestärkt werden und nicht, der ostdeutsche Vermieter ist nicht per se ein besserer Vermieter, also wenn der Geld hat, ne? Aber das ist so ein bisschen, das ist das, was mich stört, dass man ganz häufig dann so guckt, dass man so tut, als ginge es wirklich um Ost- und Westdeutschland bei solchen Phänomenen, sondern eigentlich geht es ganz viel um Grundlegenderes.
Also was ich schon häufig höre, ist so dieses Gefühl, das Land gehört uns gar nicht mehr, die Städte gehören uns nicht mehr. Also nur 2% der Erbschaften finden in Ostdeutschland statt und ich glaube 5% der Immobilien sind in Ostdeutschland in ostdeutscher Hand. Und dass man irgendwie entweder jemanden hat, den man gar nicht kennt, weil es irgendein völlig anonymes Konsortium ist, oder dass die Person halt auf jeden Fall in Westdeutschland lebt, das macht so mit dem Gefühl was. Also weniger mit der Frage, wie das unmittelbare Verhältnis ist.
Ja, aber das ist eben auch, das ist dann so eine, da sucht man sich halt so eine Lösung, die irgendwie emotional so ein bisschen vielleicht funktioniert, dass man sagt, ja, da, mir ist dann jemand, der so meine Herkunft hat, näher, aber ich glaube, das ist eher so eine Scheinlösung. Hm. Weil wenn man zum Beispiel gucken würde, wer besitzt eigentlich noch wenig in unserer Gesellschaft, was ist ich, Menschen mit Migrationshintergrund ganz häufig, dann geht es eher darum, wie kann man es denn schaffen, sowas wie Vermögen und Sicherheit aufzubauen oder das vorhandene Vermögen gleichmäßiger verteilen. Und dann, ja, dann käme man vielleicht so an den Kern. Ne?
Ja. So. Ja, teile ich. Wenn du sagen würdest, was eint uns eigentlich in diesem Land? Also mal positiv gesprochen, sind wir ein Land, weil, Doppelpunkt?
Ich glaube schon, dass wir ein Land sind, also dass sich das ganz viel, zum Beispiel diese ganze Geschichte, auch die Aufbaugeschichte Deutschlands, die sich immer sozusagen der ganze Identitätsbezug auch sozusagen aus der Folge des NS-Systems, das ist schon was, auch was das ganze Land betrifft und was auch Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, ne? Wo man auch vielleicht viel mehr sehen sollte, jetzt zum Beispiel rechte Gewalt, die betrifft halt häufig Migrantinnen und Migranten, aber die hat eine Tradition sozusagen aus einer ganz anderen Zeit. Also eigentlich gäbe es da auch Verbindungen, die man teilen könnte, auch mit Menschen, die hier schon lange leben, die auch quasi hier reingeworfen, Teil dieser deutschen Geschichte, in dem Fall dann vielleicht der Gewaltgeschichte, aber wo man sich auch begegnen könnte. Ich glaube schon, wir haben die gleiche Sprache, wir haben ein kulturelles Erbe. Ich glaube schon, dass es auch selbst sowas, auch wenn ich da immer so ein bisschen skeptisch bin, aber sowas Einendes gibt, wie die Fußballnationalmannschaft spielt, sozusagen, und alle stehen, egal wo sie herkommen, plötzlich da und jubeln dieser Mannschaft zu. Es gibt, glaube ich, schon ganz viele Momente der Gemeinsamkeit. Und auch die Geschichte der Wiedervereinigung ist schon eine gesamtdeutsche Geschichte, würde ich
sagen. Wie meinst du das?
Ja, das ist schon eine Geschichte, die das, also wenn ich auch vorhin gesagt habe, mein Aufwachsen ist davon viel mehr geprägt als das von Westdeutschen. Aber das ist schon ein fester Bezugspunkt in unserer Identität. Also zum Beispiel diese geglückte Revolution. Und das ist ja eben nicht nur etwas, ja, der Anstoß kam dazu aus Ostdeutschland, ganz klar, beziehungsweise auch aus Osteuropa. Aber dass das dann gemeinsam gelungen ist, auch in ganz vielen Teilen, auch wirtschaftlich, der Austausch, wissenschaftlich, kulturell, das finde ich schon, das ist eine gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte.
Ist nicht immer allen bewusst wahrscheinlich, aber tatsächlich, also die einen sagen ja dann häufig, ja, wir bezahlen euch den Soli und dann seid ihr aber so doof und wählt die AfD. Das ist ja so ein bisschen so ein Sprech. Aber ich finde auch, das stimmt schon, wenn man sich anschaut, wie sehr sich auch Westdeutsche damit beschäftigen mussten, was das bedeutet, so eine deutsche Einheit zu konstruieren, herzustellen. Ich meine, es stand immer in der im Grundgesetz, ne, dass man das irgendwie so will. Aber als es dann ganz praktisch wurde, war es halt erstmal nicht so einfach. Und dann wurde ganz schnell die D-Mark überall eingeführt und man kann da heute sehr viel drüber sprechen, was da cool war und was da uncool war. Ja. Aber erstmal ist es ja gemacht worden innerhalb sehr kurzer Zeit.
Genau, schon eine irre Geschichte. Also das finde ich schon auch. Und klar, da gibt's, es gibt wie überall Idioten so, aber ich erlebe auch, auch bei Veranstaltungen, auch in Westdeutschland, dass das Interesse immer größer wird, auch an ostdeutscher Geschichte zum Beispiel, auch das Bewusstsein dafür, dass man sich dafür lange nicht interessiert hat.
Und das passiert jetzt neu?
Ja, auf jeden Fall. Also so, also zumindest mit dem, wie ich mit dem Roman unterwegs war, es gab es auch manchmal, dass sich dann so Leute bei mir entschuldigt haben, so, ach ja, wir wussten ja alles und wir haben uns ja dafür wirklich nicht interessiert oder so. Ich dachte, naja, ist ja gut, also ich weiß auch nichts über Saarland, Also,
das ist nicht so schlimm, doch, da kam Erich Honecker her, immerhin.
Ja, immerhin, aber es ist jetzt so, ich finde das auch okay oder ich würde jetzt auch nicht, man hat auch manchmal anderes so im Leben zu tun, andere Lebensphasen und ich würde das immer eher positiv sehen. es gibt jetzt Menschen, die interessieren sich dafür, die sehen auch, dass es da vielleicht was liegen geblieben ist oder dass es da vielleicht auch Spannendes zu entdecken gibt, ja. Und insofern, da gucke ich eher, also gerade in Bezug auf so die deutsche Einheit, eher positiv dem entgegen, dass ich das Gefühl habe, das wächst schon immer mehr zusammen.
Das heißt, du bist auch mit dem Lesen und mit dem, was du sonst sozusagen hast, so ein bisschen missionarisch unterwegs. Also man versteht, da ist jemand, die kommt da aus Ostdeutschland und mit der können wir ganz normal reden?
Nee, ich bin nicht so missionarisch unterwegs. Also und ich sage den Leuten auch…
Nicht, weil du missionieren willst, sondern einfach so per se. Also das ist, passiert automatisch?
Ja, vielleicht passiert… Ja, doch. Ich glaube schon, das passiert automatisch. Das, zumindest, also ich war davon auch überrascht, wie groß das Interesse auch in Westdeutschland an dem Buch ist. Und das war ziemlich gleich verteilt zum Beispiel. Und ja, ich finde das gut. Also so wie ich mich ja auch für andere Dinge interessiere, von denen ich selber keine Ahnung habe. Und da erlebe ich unser Land, zumindest die Teile, die sich für Debatten und für Geschichte und so interessieren, schon als sehr aufgeschlossen. So. Und auch die lassen sich auch sagen, wenn die einem irgendeinen Quatsch erzählen, das finde ich zum Beispiel in Westdeutschland immer sehr angenehm, ist ein Unterschied auch zu Ostdeutschland, dann reden die irgendeinen Quatsch und irgendwelche Vorurteile und wenn man denen dann aber sagt, dass Quatsch ist, können die das echt erstaunlich gut aushalten zum Beispiel. Das finde ich total angenehm. So,
meinst du, die Westdeutschen haben mehr diskutieren gelernt? Es gibt ja dieses, diesen komischen Witz, deswegen brauchen die 13 Schuljahre, weil die ein Jahr lang
Schauspielunterricht.
Schauspielunterricht, genau, ja.
Zumindest, glaube ich, gibt es eine andere Debattenkultur. Es verändert sich ja gerade noch mal sehr, aber schon, ich glaube, dass man es, und zwar jetzt nicht im Sinne von, die Westdeutschen sind besser und die Ostdeutschen sind schlechter und dümmer, die haben einfach eine andere Geschichte und haben länger schon auch offene Diskurse erlebt, so in der Gesellschaft. So. Und es ist nicht jeder Konflikt, nicht jede Meinungsverschiedenheit ist gleich immer so existenziell. Das erlebe ich in Ostdeutschland schon eher so, dass es existenzieller ist und dass man es auch als Gefahr, und ich kann das selber so von meinem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so von der eigenen Lebensgeschichte kann ich das total nachvollziehen, dass man, mir ging es auch lange so, dass ich Schwierigkeiten hatte, so Diskussionen, das nicht als Angriff zu nehmen oder so. Das
also ich bin ja richtig in der DDR noch jedenfalls groß geworden, in die Schule gegangen und so. Und ich bin total konditioniert gewesen auf, das dürfen wir zu Hause sagen und das dürfen wir draußen sagen. Also so eine schizophrene Geschichte. Und ich musste das wirklich hart lernen, dass es nicht mehr so ist. Also dass ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss, etwas zu sagen, was man lieber nicht sagt. Und ich habe auch die ersten Jahre …
Das ungefährlich ist letztlich, ja?
Ja. Also, ja. Ja, ich habe auch die ersten Jahre meines politischen Lebens. Ich habe mich ganz oft richtig verstellt und ich dachte auch auf Parteitagen, ich muss jetzt das sagen, was die hören wollen, damit ich Applaus kriege. Das ist vollkommen in die Grütze gegangen, weil die haben natürlich gemerkt, dass ich sagen wollte, was sie hören wollen und nicht das, was ich denke oder fühle oder … zu der Sache richtig finde. Also insofern, ja, ich glaube schon, das ist dieses Aufwachsen, das hat was mit Menschen gemacht. Und natürlich lernt man das auch von den Eltern. Das ist ja irgendwie, sowas wird ja auf die nächste Generation übertragen. Ne?
Ja, und ich glaube auch diese Zeit, in der ich dann aufgewachsen bin, die war ja auch wirklich sehr schwierig. Also das gab dann auch nochmal neue Konflikte, ja, dass diese in diesem neuen Land ankommen und alles auch mit der Vergangenheit, wie geht man damit um, was hat man vielleicht für Ängste, was jetzt, wofür man zur Rechtfertigung gezwungen wird und so weiter. Also das sind ja alles so Konflikte, die uns alle geprägt haben und wo es vielleicht auch nachvollziehbar ist, warum es uns manchmal nicht ganz so leicht fällt, in Konflikte, in diskursive Konflikte zu gehen. Aber man kann das lernen und das ist was ich zum Beispiel in Westdeutschland schätze oft, dass die das echt häufig ganz gut können.
Und dieses Blicken auf Ostdeutschland, auf das Unvollkommene, das Defizitäre, dieses, das sind die AfD wählen und also mir begegnet das ganz oft, vielleicht auch, weil ich Politikerin bin und dann ist so ganz schnell, da gehen wir gar nicht hin. Also wir haben ein kleines Posting gemacht im Sommer, da stand einfach nur, wir haben übrigens total schöne Orte für euch, die ihr in Thüringen entdecken könnt, meine Heimat so. Und dann haben Leute drunter geschrieben, auf gar keinen Fall, ich bin queer, ich gehe da nicht hin, da habe ich Angst. Oder andere, kein Euro bringen wir da hin, weil das ist ja AfD-Land und so. Und ich denke dann immer, nein, das sind ja die anderen, also die andere gute Hälfte, die nicht die AfD wählt und die das jeden Tag machen und die da auch gerne bleiben wollen, weil das ihre Heimat ist und so. Also dieses, das ist dunkel Deutschland.
Ja, nervt mich auch ein bisschen. Also ich finde einerseits, also ich finde zum Beispiel immer was anderes, wenn ich oder ja, auch wenn du es als Ostdeutsche sagen würdest, ja, Dunkeldeutschland, so als Witz oder als so, finde ich, das ist halt wie bei anderen Sachen so, das fände ich schon okay oder auch, dass man da eine Schärfe hat in der Kritik, aber ich finde es was anderes, wenn jemand jetzt aus, weiß ich nicht, was ist da irgendwie, Mülheim an der Ruhr irgendwie so in seine Tastatur tippt. Das finde ich irgendwie, es
hat Grüße gehen Qualität. Raus nach Mülheim. Es gibt auch noch sehr viele andere Orte, genau, wo das passiert.
Witten, ja, genau, Witten, Herdecke oder irgendwas. Stuttgart, keine Ahnung.
Wir zählen jetzt nicht alle, aber es gibt sehr viele. Genau,
ja. Es gibt sie. Und also das finde ich schon ein Unterschied. Und ich glaube, da zum Beispiel hat es sich auch wieder verändert. Also, dass sich Leute das auch wieder, dass man sich gerne wieder so einfach macht mit dem Osten. So, das ist auch wieder schärfer geworden, wie es vielleicht auch mal so in den 90ern so ein bisschen war. Also, das bewegt sich ja auf allen Ebenen, weil da muss man sich, das war sowieso immer schön für den Westen, dass er so tun konnte, als wäre dieses Rechtsextremismusproblem halt so ein Ostproblem. So, das gibt's schon. Ich finde aber gleichzeitig, das ist auch so ein bisschen was, was ich auch in meinem neuen Buch zum Beispiel auch über Osteuropa mal schreibe. Man hat sich halt zum Teil auch einen schlanken Fuß gemacht, weil also es gab immer Leute, die in Ostdeutschland gegen diesen Rechtsextremismus gekämpft haben oder die sich da laut gemacht haben oder auch in meiner Jugend, dass man immer wieder gesagt hat, ja, wir haben hier ein Problem und wir können durch die und die Straße nicht gehen und so. Und die wurden aber eigentlich immer so ein bisschen verlacht oder weggedrückt. So, man hat sich um die nie gekümmert.
Ja.
Man hat nie mit denen zusammengearbeitet. Und jetzt wirft man sozusagen dem Osten vor, also diejenigen, die die ganze Zeit gesagt haben, wir haben hier ein Problem, wurden immer eher weggeschoben, sind deswegen auch viele weggegangen, so wie ich ja auch, weil man dann irgendwann denkt, ja, ich renne doch hier nicht irgendwie so lange mit dem Kopf durch die Wand, bis mir der Schädel abfliegt. Und jetzt sagt man so irgendwie, ja, ihr seid ja alle doof. So, das ist sowas, was mich dann manchmal ärgert. Ja. Dass man zu wenig die Leute unterstützt hat und so ähnlich ist es eben zum Teil auch in Osteuropa. Man hat da diese demokratische Revolution und dann tut man aber so, als müssten die halt irgendwie Demokratie lernen und man müsste denen Nachhilfe geben. Dabei weder in Ostdeutschland noch in Osteuropa muss man irgendwem den Wert der Freiheit erklären. Nur man hat halt da eine andere Schutthalde, einen anderen Haufen, den man irgendwie zu bewältigen hat und dann muss man die Leute vielleicht ein bisschen mehr unterstützen, die da was versuchen. Gleichzeitig finde ich schon, ist eine Realität, ich würde niemanden mit sichtbarem Migrationshintergrund oder offen schwul oder so empfehlen, so in Ostdeutschland auf dem Land auf ein Dorf festzugehen oder so. Das ist einfach auch eine Realität, die man, glaube ich, schon auch zugeben muss.
Jedenfalls nicht alleine.
Nicht auf alleine, ja. Und das ist, also ist einfach gefährlich.
Ja, so. Ich finde, es gibt einen Unterschied mit den meisten Ländern Osteuropas zur DDR-Geschichte, dass dort ja wirklich diese Revolutionen waren von sehr, sehr vielen. Also Polen ist ja das große Beispiel mit Solidarność und heute ist es so, dass sowohl diejenigen, die da jetzt regieren und proeuropäisch sind, wie die Antieuropäer alle bei Solidarność groß geworden sind. Und wir waren halt irgendwie so eine kleine, relativ radikale Küchenkirchentisch und irgendwie so Minderheit und waren ganz wenige, die Bürgerrechtlerinnen. Und viele andere waren irgendwie erstaunt darüber, was jetzt passiert. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zu anderen Ländern in Osteuropa. Aber ich teile total, was du sagst, dieses was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Ich bin ja schon lange im Bundestag und wir haben schon mal regiert, Rot-Grün. Und Franz Müntefering war mein Co-Fraktionsvorsitzender. Und es ging darum, machen wir ein Programm für Projekte für Demokratie. Heute haben wir das und Demokratie leben und das ist total etabliert. Damals war Franz Müntefering derjenige, der gesagt, das machen wir nicht. Dann denken ja alle, dass das in Ostdeutschland lauter Rechtsextreme sind und dass es da Probleme gibt. Wir dürfen auf gar keinen Fall so ein Programm
machen. Ja, genau.
Ich habe es geschafft übrigens. Ich habe 7 Zigarillos geraucht. Ich bin eigentlich Nichtraucherin. Ja. Ich habe 7 Zigarillos mit ihm geraucht. Und nach dem 7. hatte ich 70 Millionen. Das war damals nicht sehr viel.
Ja.
Das muss Ihnen wirklich sehr wichtig sein. Sie sind hier stehen geblieben. Sie haben nicht gehustet und keinen Durchfall bekommen. Und ich weiß ja, dass Sie eigentlich nicht rauchen.
Oh Gott.
Aber also kleine, etwas verrückte Geschichte. Ja. Aber dieses auch ostdeutsche Ministerpräsidentin, also auf gar keinen Fall, wir haben hier kein Problem. Lothar Späth ist so ein Beispiel, der das sehr laut gemacht hat und gesagt hat, wir werden doch hier nicht irgendwelche Programme machen, weil, und es war aber da. Und ich weiß nicht, ob heute alles einfacher wäre, wenn wir damals konsequenter gewesen wären.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, also dass man das, ich glaube auch nicht, dass das nur böse Absicht war, aber selbst dieses typische, ja, sonst kriegen wir ein Imageproblem, sagte mir, glaube ich, Rainer Haseloff noch letztes Jahr nochmal.
Ja.
Vorsicht, sonst haben wir hier wieder ein Imageproblem. Und sagen wir, nee, also es wäre schön, wenn es ein Imageproblem wäre. So, dann können wir sehr schnell korrigieren. Ich glaube schon, also dass man das unterschätzt hat. Ja, auch man, und manche Sachen muss man vielleicht auch in so einer historischen, ja, Umbruchsphase sehen, das kann nicht glatt laufen. Also das kann nicht irgendwie so, da gibt es keine Blaupause für. Es kann auch nicht alles gut gehen, es kann auch nicht alles gerecht zu gehen. Man kann versuchen, das auszugleichen. Aber zum Beispiel, dass man das total unterschätzt hat, wie, dass sich die Zivilgesellschaft nicht so von alleine aufbaut. Also so Strukturen eben wie Jugendheime, Sportvereine und sowas, was es ja alles so in der DDR in der Form so nicht gab, sondern alles staatlich organisiert war. Und dann gleichzeitig gab es auch ein großes Interesse daran, dass diese Wirtschaftsunion ja ganz schnell vonstatten geht. Und das war ja auch schon eine Riesenaufgabe. Da wollte man auch zum Beispiel so eine gesellschaftliche Diskussion ja auch eher vermeiden. Also das war auch wirklich politisches Programm. Ja, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich. Aber dass man sagte, nee, jetzt bloß nicht. Jetzt den Deckel drauf. Und vielleicht war das auch nötig. Also vielleicht hätte man sonst diese wirtschaftliche Geschichte nicht hingekriegt, wenn alle erst mal sich angeguckt hätten und gesagt hätten, so.
Eine gemeinsame Verfassung erarbeitet hätten zum Beispiel.
Ja, vielleicht das.
Ja.
Gut, das hätte, ja, vielleicht hätte das was gebraucht. Andererseits muss man ja auch sagen, weißt du, ich meine, die Bürgerrechtsbewegung im Osten, es war ja nicht so, dass ihr dann nach der Revolution irgendwie beklatscht wurdet und man gesagt hat, ihr seid echt diejenigen, ihr wusstet, wie es geht, bitte helft uns mal jetzt, sondern ganz
also
im Gegenteil.
Gab, wenn ich damals rumgelaufen bin, gemeinsame Verfassung, dann wurde ich angerufen, wir haben jetzt wirklich andere Probleme, wir wollen D-Mark, wir wollen irgendwie Arbeitsplätze, aber doch keine Verfassung. Ob das von heute aus betrachtet besser gewesen wäre, man hätte jetzt sagen können, ja, da steht sowas wie das Recht auf Arbeit drin. Also dieser Verfassungsentwurf war ja im Wesentlichen das, was das Grundgesetz heute ist, mit ein paar Recht auf Wohnen, Recht auf Arbeit zum Beispiel, könnte uns heute vielleicht allen gemeinsam in Deutschland helfen. Erstmal bis hierhin vielen Dank, Anne. Ich habe hier so eine Aufgabe, ne? Ich habe hier so ein Wegglas stehen.
Okay.
Da sind Fragen drin. Und ich würde dich bitten, zwei zu ziehen. So nacheinander.
Zwei.
Nachher kriegen alle diese Fragen, kriegen alle erstmal eine, mach erstmal eine.
Dann, okay.
Du bist ja spontan, du musst dich nicht. Was steht da drauf?
Oh Gott, welche Farbe hat die deutsche Einheit für dich? Also ich bin ja nicht so ein Synästhetiker. Also, ja. Also ich sage ja, ich antworte einfach mal so spontan und sage rot. Also warum auch immer. Ich kann es auch nicht erklären.
Du bist Sozialdemokratin.
Vielleicht
das haben wir noch nicht gesagt.
Vielleicht,
das ist eigentlich der Moment, wo wir das sagen können. Ja.
Genau.
Du bist nicht immer in allem einig mit deiner Partei. Aber du bist Sozialdemokratin.
Nein, ich bin mit keiner Partei in allem einig.
Ja, also. Ich mit meiner ja auch nicht. Genau, das kommt dann gleich wieder rein, weil die nächsten kriegen es auch noch ein zweites.
Gucken wir mal.
Ach, ich tue das
schon
wieder
froh, dass was draufsteht. Pop. Wo ist deutsche Einheit für dich?
Ja, spannend.
Ah, okay. Wo ist deutsche Einheit für dich? Vielleicht am ehesten noch in so einer Spießigkeit. Ich glaube, da nehmen sich die Ost- und die Westdeutschen gar nichts in so spießigen Momenten.
Du weißt, dass meine Eltern Tanzlehrer waren, ja? Also ich kann alles über Spießigkeit sagen, was zu sagen ist.
So,
was meinst du denn damit?
Auch, oder zum Beispiel auch was, worunter ich leide. Ich bin nämlich ein leidenschaftlicher Pöbler im Straßenverkehr.
Laut? Hast du das Fenster auf vom Auto oder was? Oder wie meinst du,
na, wenn,
also, pöbelst du?
Na, gegen Fahrräder pöble, gegen Fahrradfahrer pöble ich nicht. Nur gegen andere Autofahrer. Nicht gegen Schwächere. Also, nein, aber das ist sowas, das ist zum Beispiel so eine sehr deutsche Eigenschaft, auch von mir, finde ich, so, dass man dann sich so, ich versuche mich manchmal zur Raison zu bringen, aber dass man so, sich darüber aufregt, auch so, ohne dass es der andere hören muss oder so,
ja,
wie derjenige
Abgrund
vor einem fährt oder so. Und
was bin, sagen deine,
ich finde, man darf
vor deinen
im Auto,
Kindern, machst du das auch?
Ja, die wissen das auch.
Okay.
Und beschimpfe fröhlich vor mich hin die anderen Verkehrsteilnehmer. Und ich glaube, da sind wir, also sowohl in Ost- und Westdeutschland, da herrscht Einigkeit.
Also ich möchte nicht vor oder hinter dir fahren. Ich reg mich immer
ja
total
nichts
über diese Pöbler auf. Die dann im Auto, wo man nicht hört, was sie sagen, aber sich total aufregend denken, sorry, ich wollte es richtig machen und so. Und aber jetzt ist mir leider hier was passiert. Oder auch du hast Unrecht. Warum regst du dich über mich auf? Weil du hast
auch. Ja, aber ich entschuldige mich auch. Zum
auch
Beispiel. Ja, wenn ich zum Beispiel aus Versehen, wenn man die Vorfahrt nehme oder irgendwas.
Ja,
und, ja, ganz, ganz klar.
Das machst du schon.
Aber besonders, also so Männer, die drängen, ich kann dann schon auch gut, ich kann auch dann gut ausbremsen und sowas.
Willi, du machst du.
Na, wenn jemand,
fährst dann
wenn
sozusagen jemand so ein bisschen von, in der Mitte, damit ich nicht weiterkomme?
Nee, in der Mitte nicht.
Wenn's aber westdeutsche
wenn
Männer sind?
Nee, also da ich frage
keinen also, Unterschied.
Sie denn her?
Da sieht genau, man ja der Autonummer.
Nee, so genau, so differenziert gehe ich da nicht vor. Aber wenn jemand so rumhupt und so hinter mir, dann kann ich immer gern mal so antäuschen, dass ich losfahre und dann wieder auf die Bremse und so.
Ja. Liebe Menschen, die ihr diesen Podcast mitbekommt, wir haben einen Abgrund von einer Rabe aufgetan. Total schlimm. Und nur mit der einfachen Frage.
Wo ist Einheit?
Also
im Straßenverkehr.
Ein Rabes Auto im Straßenverkehr.
Ja.
Mega spannend. Ich habe mit jemandem gesprochen, der übrigens der Meinung ist, dass man im Straßenverkehr auch sieht, dass die Menschen wütender geworden sind. Ich weiß nicht, ob du dazu
jetzt gehörst. Ich war schon immer so.
Du warst immer schon so.
Mhm. Aber insgesamt würde ich das bestätigen.
Ja, war Stefan Merki, der ist Intendant in Cottbus vom Theater und das ist Wahnsinn. Der war in seinem früheren Leben Rennfahrer und hat gesagt, der Straßenverkehr ist wirklich die Hölle.
Ja. Bestimmt besonders in Cottbus, das kann ich
mir meinst du besonders vorstellen. In Cottbus, kannst du dir vorstellen?
Ja.
Okay, also schauen wir. Meine letzte Frage an dich, was macht dir Hoffnung?
Tatsächlich, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass ich da in Bautzen ganz aktiv bin beim CSD und auch bei anderen. Gerade diese queere Bewegung, aber auch nicht nur in Ostdeutschland, sondern in Gesamtdeutschland, die sind so, wie sagt man, hartnäckig und gleichzeitig friedlich. So. Und zum Beispiel sowas, das hat mich schon in den letzten Jahren sehr beeindruckt, weil das war in meiner Jugend zum Beispiel überhaupt nicht vorstellbar. Also, dass es irgendwie überhaupt einen Ansatz von Queerness gab, öffentlich sichtbar. Und insofern, das finde ich schon was, wo ich so denke, ja, es ist schon gerade sehr viel schlimmer geworden. Und auch mit der AfD, sowas hatten wir ja zum Beispiel früher nicht. So eine Partei, die so erfolgreich ist da auf der rechtsextremen Seite. Aber wir haben auch eben solche Leute, die so offen, andersartig, oder ist es schwer zu sagen, ja, aber ihr Anderssein gegenüber der Mehrheitsgesellschaft behaupten, das macht mir schon Hoffnung.
Toll. Also ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, wann ich das gespürt habe. Ich würde sagen, für mich hatte das auch viel mit friedlicher Revolution zu tun und dem der Freiheit danach. Ich habe mir im Frauenbuchladen in Tübingen schon im Frühjahr 89 mit ein bisschen Westgeld, was ich hatte und ich konnte irgendwie so eine Reise machen, habe ich mir feministische Bücher gekauft und Bücher, die über lesbische Beziehungen geschrieben haben. Es war für mich total aufregend, dass es das so offiziell öffentlich gibt. Coming Out war ja ein Film, der kam 89 in der DDR raus. Da war das erste Mal, dass man überhaupt darüber sprach.
Ja.
Genau, und du sagst, es ist jetzt so eine der Sachen, ja, wo sich mehr Leute auch bekennen und sagen, das bin ich übrigens und so bin ich übrigens.
Ja, und die das auch schaffen, ganz viele. Ja. Also ich finde auch nicht nur da sind ja auch nicht nur queere Leute daran beteiligt, sondern tatsächlich schafft es so diese queere Bewegung in Ostdeutschland ganz viele zu vereinen. Und auch für viele, die sich da engagieren wollen, zum Beispiel so ein Ort zu sein, ich weiß, zu denen kann ich hin, wenn ich mich hier für Demokratie engagiere. Und dann auch natürlich auch ein sicherer Ort zu sein. Ne? Und das finde ich schon was, das hatten wir früher so nicht. Also, und das finde ich schon doch sehr hoffnungsvoll.
Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank für das alles. Die allerletzte Aufgabe, die wir noch haben, die kennst du aber schon, deswegen konntest du darüber nachdenken.
Ja, das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, die Playlist.
Die Playlist.
Gibt es für dich so ein Lied für die Einheitsplaylist?
Es gibt für mich zwei Lieder für die Einheitsplaylist, habe ich gedacht. Es gibt ein ganz, also ich finde so in den letzten Jahren war am spannendsten tatsächlich so in der Rapmusik oder ich weiß gar nicht, vielleicht sage ich es auch falsch, weil ich kenne mich gar nicht so aus, aber meine Kinder haben mir ganz viel genau gezeigt. Und das, wo viele Themen gerade auch so von männlicher Seite besprochen wurden, die ganz, ganz lange nicht besprochen wurden. Und zwar gibt es einen Titel, der heißt Cottbus von Audio 88. Und der fasst tatsächlich genau dieses auch so alleingelassen werden mit der rechten Gewalt und so super zusammen. Und dann gibt es wiederum von Absilon Köfte. Das ist ein ganz, ganz toller auch Hip-Hop oder Rap oder wie auch immer man sagt, Deutschrap. Und auch der bezieht sich eben ganz viel auf diese Integrationsgeschichte, Gewaltgeschichte und wie es eigentlich ist, sozusagen in unserem Land aufzuwachsen mit so einer Geschichte und wie sich auch tatsächlich diese deutsche Leitkulturgeschichte und so immer wieder einpflanzt. Und das, finde ich, sind so ganz starke Stimmen zur deutschen Identität.
Interessant. werde ich mir beides anhören und freue mich sehr darüber. Die Playlist wird voller.
Sehr gut.
Ganz lieben Dank, liebe Anne Rabe.
Danke für die Einladung.